Sie hören jetzt SWR1 Leute als Podcast mit Wolfgang Heim.
Rudolf Erhard war viele Jahre Landtagskorrespondent des Bayerischen Rundfunks. Er ist ein intimer Kenner der bayerischen politischen Verhältnisse. Und wir freuen uns sehr, dass er heute Vormittag unser Gast ist in SWR1 Leute. Guten Morgen und herzlich willkommen.
Einen schönen guten Morgen, ich freue mich auch.
Wie und wo haben Sie den gestrigen Abend verbracht?
Ich war im Landtag. Ich wollte nochmal sozusagen wirklich Witterung aufnehmen. Ich wollte denen in die Gesichter schauen. Ich wollte wirklich auch mal das ein oder andere Gespräch führen, fernab der Mikrofone, um mir einfach meine eigene Meinung zu bilden.
Was haben Sie in den Gesichtern gelesen?
Es war ja nun eine Klatsche mit Ansage. Also die Gesichter waren jetzt nicht so entsetzt wie bei der SPD, denn dass die sozusagen einstellig werden, das haben die selbst nicht geglaubt. Also sie haben es relativ gefasst aufgenommen und wohl schon auch durchorganisiert, sozusagen vor allem in die Fraktion hinein. Lasst uns nur ja nicht nach dieser Klatsche in Schuldzuweisungen abgleiten, sondern lasst uns nach vorne schauen und sagen, wir sind die stärkste Partei. Wir bilden die Regierung.
Also mein skurrilster Moment gestern Abend, als ich Fernsehen geguckt habe, war, als Seehofer sich bei Söder für den famosen Wahlkampf bedankt hat.
Tja, so ist Politik. Bei Seehofer ganz besonders. Seehofer hat ja in den Wochen zuvor durchaus durchklingen lassen, eine Schuld liegt bei mir nicht. Eine Schuld liegt, wenn nur beim Ministerpräsidenten, der hat das alles zu verantworten. Aber man hat ihn wohl auch nochmal ins Gebet genommen und gesagt, mach jetzt wirklich bitte, bitte das Beste draus, damit wir die nächsten Wochen wirklich ohne parteiinternes Chaos überstehen und dann schauen wir weiter.
Also was Seehofer und die Einzelheiten seines Auftretens in den letzten Monaten angeht, darauf werden wir im Laufe der Sendung sicher noch zu sprechen kommen. Eins vorab, stimmt es, dass letztlich alle wichtigen und auch weniger wichtigen Figuren in der CSU diesen Seehofer eigentlich weghaben wollen?
Ja, sie wollen ihn weghaben, weil Seehofer ja nun in den letzten 1,5 Jahren alles getan hat, um wirklich das Ansehen dieser einst so stolzen Partei zu schädigen durch sein Hin- und Hergeeiere, durch seinen Kurs, wo er, das schönste Beispiel, zuerst von gegenüber Angela Merkel von der Herrschaft des Unrechts spricht und dann bei der letzten Bundestagswahl, als die Umfragewerte scheinbar wieder nach oben gingen, Richtung 40%, dann Merkel quasi erdrückt hat vor lauter Siegestaumel.
Sie kennen den Seehofer sehr gut. Was geht in dessen Kopf vor und realisiert er inzwischen, was es an Ablehnung seiner eigenen Person gegenüber eigentlich inzwischen gibt?
Ich glaube, ja, er realisiert es, aber er ist entschlossen, das nicht wahrzunehmen und daraus keine Konsequenzen zu ziehen. Ich kenne Seehofer wirklich lange, habe auch lange eine hohe Achtung gehabt ihm gegenüber, vor allem weil er für konsequentes Handeln bekannt war, Sozialminister in Berlin, die ganzen Kassengeschichten und, wo er dann wirklich Ämter aufgegeben hat, sich zurückgezogen hat. Aber in den letzten 1,5 oder 2 Jahren, glaube ich, hat meiner Meinung nach ist eine Wesensveränderung bei ihm vorgegangen und ich verstehe ihn nicht mehr. Bei allem Verständnis für die schwierige Lage, bei allem Verständnis für den Druck von der rechten Seite mit der AfD, aber wie er dann agiert hat, ist mir unverständlich.
Unser Thema, die Landtagswahl in Bayern gestern mit all diesen fulminanten Ergebnissen. Rudolf Erhard ist bei uns. Viele Jahre bis vor einem Jahr der Landtagskorrespondent des Bayerischen Rundfunks, der über viele Jahre und Jahrzehnte diese sehr spezielle Politik erlebt hat. Die Stimmung, so sagt man jedenfalls, hätte sich in diesem Land, in diesem Bundesland Bayern sehr verändert in den letzten Monaten. Haben Sie das auch so wahrgenommen?
Das habe ich wahrgenommen, auch draußen auf dem Land. Ich lebe ja draußen auf dem Land, 90 Kilometer von München entfernt.
Richtung Österreich
und werde natürlich sehr oft angesprochen, was ist denn da wieder los in München, was ist denn da wieder los in der CSU vor allem. Und ich habe da auch schon gespürt, dass wirklich eingefleischte konservative CSU-Wähler diesmal der CSU einen Denkzettel geben wollen.
Warum?
Weil vor allem wegen dem Verhalten der Spitzenpersonen. Und das fängt bei Seehofer an, geht über Söder, hat aber auch noch Dobrindt und Scheuer. Also ein Quartett, ja. Das nun, wer weiß Gott, in den letzten Monaten bei verschiedensten Themen fast nur schlechte Auftritte abgeliefert hat.
In erster Linie wegen der Flüchtlingspolitik oder auf anderen Politikfeldern gleichermaßen?
Die Flüchtlingspolitik, das Merkel-Bashing von Seehofer. Söder war ja da letztlich fast der gleiche. Erst als er Ministerpräsident wurde, hat er versucht, seine Rolle zu wechseln, aber dann war es schon zu spät. Und Söder hat von seinen ganzen äußeren Auftritten, ruft er Aversionen hervor. Er war immer einer der unbeliebten Politiker bei den Menschen draußen, obwohl alle konzitiert haben. Ja. Er ist intelligent, er ist gut, er ist strategiefähig, hockt aber in jeder Talkshow, man konnte ihn schon fast nicht mehr sehen. Naja, Dobrindt, der Mautflüchtling sozusagen, der ja dann in Berlin versucht hat, nochmal harte Kante zu geben. Naja, und Scheuer, also da muss ich nur sagen, Diesel und wie er sich da verhält.
Also ehemaliger CSU-Generalsekretär, jetzt Verkehrsminister in Berlin.
Das ist ein Ministerlein und kein Minister.
Was Söder angeht, kennen Sie den genauso gut wie Seehofer?
Den Söder kenne ich sehr, sehr lange. Den kenne ich noch als JU-Vorsitzender. Ja. Und ich hatte nie eine gute Meinung von Markus Söder.
Warum nicht?
Weil ich Markus Söder für einen Machtmenschen, für einen Egoisten, für einen Ichling halte und einen, dem ich nie über den Weg getraut habe.
Haben Sie das ihm auch so persönlich mal gesagt?
Das habe ich ihm persönlich gesagt. Dann war er beleidigt und oder er kam mit sozusagen treuherzigen Augenaufschlag auf mich zu und sagte: Herr Erhard, das mit dem Ichling hat wehgetan.
Aha.
Dann habe ich nur gesagt: Herr Söder, Sie sind das Paradebeispiel eines Ichlings, sonst wären Sie nicht so weit gekommen. Sie sehen nur sozusagen Ihr eigenes Vorwärtskommen im Vordergrund. Auch als er Minister war, er hat immer durchtelefonieren lassen. Ah. Der Herr Minister würde gerne, wenn Sie bereit sind, dann würde ihn exklusiv und dieses und jenes, hat er also versucht, Journalisten einzufangen. Keiner hat einen so großen Pressestab, einen so großen Schleimspurzieherstab wie Markus Söder.
Aber das funktioniert ja nur, wenn man in der Lage ist, auch entsprechende Truppen um sich zu scharen.
Da ist Söder natürlich prächtigst aufgestellt. Er hat ja, das wissen wir ja, wie der Machtübergang von Seehofer auf Söder ging. Da hat ja, wenn man sich das Bild vor Augen führt, wie Söder völlig überrascht vor seiner jungen Union steht, dass die plötzlich Schilder in die Luft halten, Söder for President, die sie wahrscheinlich innerhalb von 5 Minuten unterm Stuhl schnell noch gebastelt haben. Also so viel Verlogenheit im Gesicht und so viel Verlogenheit in der Körperhaltung habe ich selten gesehen.
Unser Leutegast heute Vormittag, Rudolf Erhard, der Mann, der die bayerische Politik so gut kennt wie sonst kaum jemand. Eins noch zu Markus Söder. Warum fährt der -10% ein, obwohl er ja in den Wochen und Monaten davor die ganz große Geschenktombola in Bayern ausgepackt hat?
Innerhalb von 6 Monaten, glaube ich, wird wohl kein Politiker sozusagen die gefestigte Meinung eines Großteils der Bevölkerung über ihn umdrehen können. Und innerhalb eines halben Jahres wird gerade eine Figur wie Markus Söder, der so polarisiert hat, die Wähler und auch die CSU-Stammwähler nicht davon überzeugen können, mit Markus Söder wird alles besser. Und das ist ihm einfach, das war ganz klar, dass das in die Hose gehen musste, dass das so sehr in die Hose ging, das war dann in den letzten Wochen auch absehbar.
Das heißt, diese Nummer im Sommer noch über ein Endspiel, um Glaubwürdigkeit zu reden, im Zusammenhang mit der Flüchtlingsgeschichte und in Folge dann das zurückzunehmen und den gütigen Landesvater zu geben, das hat nicht funktioniert?
Das hat nicht funktioniert. Der Söder ist zwar ein hervorragender Staatsschauspieler, aber diese Rolle hat er dann doch nicht so hinbekommen. Und wir müssen ja nun auch konstatieren, dass die Flüchtlingsfrage in den Nachwahlbefragungen bei den Menschen nur ein Drittel sozusagen der Sorgen war, ganz im Gegensatz zu Umwelt, Klima, und bezahlbares Wohnen.
Also wir hatten kürzlich in der letzten Woche eine Frau zu Gast, die die bayerischen Verhältnisse auch gut kennt, eine Professur hat in Augsburg, in einem kleinen Ort am Starnberger See lebt und gesagt hat, sie haben auch Flüchtlinge und sehr pragmatisch hat die Bevölkerung, auch diese konservative Bevölkerung, es vermocht, einen Großteil dieser Flüchtlinge zu integrieren. Gilt das für Ihren Ort auch so?
Das ist bayernweit so festgestellt worden. Aus Bayern wurde zwar von der CSU massiver Widerstand gegen diese Flüchtlingspolitik geäußert, an der Spitze Söder und natürlich auch Seehofer, aber draußen die Leute haben das ganz praktikabel in die Hand genommen, haben die Flüchtlinge integriert, obwohl manchmal in manchen Dörfern es wirklich sozusagen die Anzahl der Flüchtlinge im Vergleich zu den Bewohnern schon sehr, sehr groß war. Man hat das alles gut hinbekommen. Bundesweit steht fest, die größten Integrationsleistungen, auch finanzieller Art, hat Bayern vollbracht.
Ja.
Aber es ist der CSU nicht gelungen zu sagen, Leute, schaut mal her, das ist Liberalitas Bavaria, Wir kriegen das schon hin. Trotzdem müssen wir da Merkel auf die Füße treten.
Also von außen betrachtet, es wäre doch so einfach gewesen. Bayern ist ein Bundesland, das wunderbare Zahlen und Statistiken vorzuweisen hat. Tolles Land, in dem es gut zu leben ist, niedrige Arbeitslosigkeit und trotzdem fährt die Staatspartei -10% ein.
Ja, vor allem die CSU hat ja durch ihren Widerstand das Asylrecht verschärfen können. Man hat ja durchsetzen können, dass die an den Grenzen wieder stärker kontrolliert wird. Und trotzdem haben sie keine Ruhe gegeben. Sie meinten trotzdem, dass sie rechts der AfD wieder Stimmen wegnehmen können. Und was sie völlig übersehen haben, alles, was sie rechts gewonnen haben, haben sie in der Mitte verloren.
Aber wenn Sie im Plural sagen, meinen Sie Seehofer im Singular?
Nein, Seehofer und Söder und Dobrindt, es ist immer keiner von der CSU, von der aktiven CSU-Spitze wirklich in den Arm gefallen, Seehofer, der natürlich sozusagen die Sprache vorgegeben hat und das Handeln vorgegeben hat, mit Ausnahme sozusagen der Altvorderen, Theo Weigel, Alois Glück und wie sie alle hießen, aber die ja längst schon in der dritten Reihe sind. Der einzige Stoiber, der hat das Ganze noch bestärkt.
SWR 1 Baden-Württemberg. Leute, wir nehmen uns die Zeit.
Rudolf Erhardt ist unser Gast heute Vormittag in SWR 1. Leute, also der Mann, der viele Jahre für den Bayerischen Rundfunk berichtet hat über die Politik in Bayern, sehr zur Freude der diversen Ministerpräsidenten, angefangen von Franz Josef Strauß.
Ja.
Wie oft hat der versucht, Sie aus dem Programm zu kriegen?
Naja, mehr als einmal. Da ging es ja damals noch richtig zur Sache. Anruf beim Intendanten, dann musste man da antreten und dann hat man halt die Wahrheit gesagt und der Intendant hat mir Gott sei Dank immer geklappt, mehr als der CSU.
Das heißt, Strauß war in diesem Punkt nicht erfolgreich?
Strauß war in diesem Punkt nicht erfolgreich. Das Ganze kam ja auch nicht von ihm selber, sondern das war meistens seine Frau, die hat viel Radio gehört und die hat dann sozusagen die Staatskanzlei instrumentalisiert. Dem Strauß war das letztlich alles wurscht.
Streibel, Nachfolger?
Streibel, der hat einem, wollte einem sozusagen wohlgefällig erdrücken. Aber wenn man ihn dann aber dann kritisiert hat, und ich war da an vorderster Front bei der Amigo-Affäre, den Begriff habe ich sogar erfunden, und dann hat er wirklich im Programm selber angerufen. So stoppen sie diesen Lügner. Aber das hat Gott sei Dank
nichts genützt. Und schlussendlich musste er wegen der Amigo-Affäre danach zurücktreten. Wie war es unter Stoiber für Sie?
Stoiber hat sich, nachdem ja Stoiber beinahe selbst in diesen Amigo-Strudel mit hineingezogen wurde, weil er natürlich mit Strauß und Co. immer unterwegs war und genauso gut die Annehmlichkeiten wie Freiflüge und Testautos genossen hat, der ist dann nach vorne gegangen, hat die Hosen runtergelassen, hat gesagt, so, und alles wird geändert. Und das hat ihn gerettet. Von da an war er hier völlig klar und fair. Ja. Da gab es zwar mal schon einen Brief, aber nie mit Forderungen entfernt diesen sogenannten Journalisten.
Welche Rolle spielt dieser Edmund Stoiber heute innerhalb der CSU, auch vor dem Hintergrund, dass er ja vor 10 Jahren auf eine fast schmähliche Art und Weise gestürzt wurde?
Also Stoiber mischt sich nach wie vor ein. Stoiber war ja nun auch in der Asylpolitik der auch eher den scharfen Ton gepflegt hat. Stoiber hat sagt bis heute, Söder ist ein hervorragender Ministerpräsident, Söder ist der richtige Mann. Das hat er vorher natürlich auch von Seehofer gesagt, aber Stoiber ist sozusagen, ja, bringt sich selber immer wieder ins Gespräch und Stoiber hat also sozusagen, also Kritik von Stoiber, ja, an Söder oder Seehofer habe ich persönlich nie gehört.
Was ist mit den anderen ehemaligen CSU-Größen? Ich frage auch deshalb, weil es Gerüchte gegeben hat in der letzten Woche, dass Sonntag nach 18 Uhr angesichts der drohenden CSU-Verluste ehemalige CSU-Leute wie Weigel, wie Huber sofort den Rücktritt von Seehofer fordern werden.
Weigel, Huber und auch Glück, also die wirklich sehr honorige CSU-Granten, die wollten ja schon verhindern, dass überhaupt das Söder Ministerpräsident wird. Glück hat zu mir gesagt, man darf auf keinen Fall Söder die Macht in die Hand geben. Aber es gab wohl, nachdem sich ja nun schon seit Tagen abgezeichnet hat, in welche Tiefen die CSU fallen wird und dass die CSU mindestens zweistellig verlieren wird, was ja danach eingetreten ist, gab es eine Absprache. Lasst uns jetzt bitte nicht sofort eine Personaldebatte vom Zaun brechen. Lasst uns erstmal diese konservative Regierung, nämlich die Koalition mit den Freien Wählern, unter Dach und Fach bringen und dann schauen wir weiter.
Aber aufgehoben ist nicht, aufgeschoben ist nicht aufgehoben.
Nein, nein, also jedenfalls, das glaube ich nicht. Aber trotzdem müssen in der CSU die Aktiven den Mumm haben, gegen Seehofer aufzustehen und nicht die Altvorderen.
Die Landtagswahl in Bayern und eben auch die Auswirkungen auf Berlin. Unser Thema heute in SWR 1 Leute. Deshalb haben wir nach und neben Rudolf Erhardt auch einen zweiten Gesprächspartner jetzt, der uns aus Berlin, aus unserem SWR Hauptstadtstudio zugeschaltet ist. Guten Morgen und herzlich willkommen, Uwe Lüb.
Ja, hallo.
Wie haben Sie Ihren gestrigen Abend verbracht, Herr Lüb?
Na, ich hatte das tatsächliche Vergnügen, bei Infratest DIMAP hier in Berlin im Wahlstudio zu sein und von dort aus zu berichten über die Hochrechnungen, beginnend mit der Prognose um 18 Uhr, dann mit den einlaufenden Hochrechnungen zu sehen, welche Partei entwickelt sich jetzt wie groß ist die Katastrophe für CSU und für SPD. Und das ging schon recht weit bis in den Abend hinein. Ja. Wir haben dann ja auch Tabellen bekommen, schon die ersten Wählerstromanalysen, welche Wähler sind wohin gewandert. Also sehr interessant.
Was hat Sie am meisten überrascht gestern Abend?
Am meisten überrascht hat mich tatsächlich der Absturz. Ich weiß gar nicht, was für schlimme Wörter man sich da noch alle ausdenken kann. Der SPD, die ja in absoluten Prozentzahlenpunkten noch mehr verloren hat als die CSU. Und dazu kommt, dass sie ja von einer anderen Basis gekommen ist, nämlich nicht von 47 wie die CSU, sondern von etwas über 20, dass sie ihren Stimmanteil mehr als halbiert hat. Also das ist wirklich ein Fiasko eigentlich bei der SPD, man kann es nicht anders sagen. Und da habe ich nicht mit gerechnet, dass es so schlimm kommt.
Also wenn man sich auch gestern Andrea Nahles im Fernsehen angeguckt hat, eine Mischung aus großer letztlich Verzweiflung, Fassungslosigkeit, auch Ratlosigkeit?
Ich denke ja. Also ich war nicht im Willy-Brandt-Haus. Ich habe von Kolleginnen und Kollegen, die gestern Abend im Willy-Brandt-Haus waren, gehört. Die haben diese Szenerie drumherum beschrieben. Es gab ja keine Veranstaltung im Willy-Brandt-Haus. Das heißt, es war wirklich gespenstisch leer. Und Andrea Nahles ist dann irgendwann aufgetreten, sehr schmallippig, sehr wortkarg. Und man hat ihr angesehen, das ist ein Schlag ins Kontor und das muss sie erstmal verdauen. Also ich glaube, der geht's gerade nicht gut.
Wird es eine Diskussion um Ihre Person und Ihre Rolle als Parteivorsitzende geben?
Früher oder später ganz bestimmt, wenn das so weitergeht. Im Moment denke ich eher nein. Es gibt natürlich Stimmen seitens der Partei Linken. Die hatten am Wochenende auch einen Kongress hier in Berlin, haben sich da zusammengefunden und beraten. Und da tauchen eben schon Fragen auf, wie lange muss man sich dieses Theater, dieses Debakel noch antun, bis man dann doch mal die Reißleine zieht. Aber die Diskussion über Andrea Nahles wird beginnen mit Sicherheit, wenn die SPD in Hessen in zwei Wochen auch sehr schlecht abschneidet.
Wie schätzt man da die Chancen des Herrn Schäfer-Gümbel ein?
Also ich denke nicht, dass er eine realistische Chance hat, Ministerpräsident zu werden. Die SPD hat, wenn wir die Umfragen uns anschauen, über die letzten Monate eben eher verloren, von ehemals 27-28% in den Umfragen jetzt noch knapp über 20-22-23. Das sieht nicht so aus, als wenn die SPD in Hessen so stark werden könnte, dass sie tatsächlich die Regierung stellt. Vermutlich wird es da schwarz-grün weitergehen. Und das wird in der SPD die Diskussionen befeuern.
Rudolf Erhard vom BR, vom Bayerischen Rundfunk, und mit Uwe Lüb vom SWR, vom Südwestrundfunk, reden wir über die Ergebnisse der Bayernwahl inklusive der Auswirkungen auf Berlin. Eins noch, Rudolf Erhard, zur SPD und zu den Grünen in Bayern. Warum hat die SPD so furchterregend schlecht und die Grünen so unerwartet gut abgeschnitten?
Jetzt hatte die SPD eine weibliche Spitzenkandidatin mit Natascha Kronen, aber Natascha Kronen hat es nicht zu Wege gebracht, sozusagen wirklich ein neue Themen zu setzen, also der SPD ein neues Gesicht zu geben. Es war nur dieses Lamentieren über Armut in Bayern, über die schlechte Lage, schlechte soziale Lage in Bayern. Kein frischer Wind, während die Grünen unverbraucht mit zwei Spitzenkandidaten, mit Frau Schulze und Herrn Hartmann, wirklich losgelegt haben und einfach die richtigen Themen gesetzt haben. Umwelt, Klima und bezahlbare
Wohnungen. Ja, Uwe Lüb in Berlin. Haben die Grünen in Berlin eigentlich mit diesem fulminanten Bayern-Ergebnis gerechnet?
Naja, so ganz überrascht sind sie nicht, weil sie natürlich auch vor der Wahl gestern immer wieder auf die Umfragezahlen geschaut haben. Und da sah es ja doch schon lange recht gut aus. Und in den letzten Wochen, fast schon Monaten, konnte man erkennen, da ist ein Aufwärtstrend und der schien auch nicht zu stoppen zu sein. Und von daher ist die Überraschung nicht ganz so groß, die Freude sicherlich.
Wir wollten ein bisschen noch darüber reden, wie Frau Kramp-Karrenbauer, die CDU-Generalsekretärin, gestern aufgetreten ist und doch Stil und Haltung angemahnt hat. Und alle Beobachter, oder viele zumindest, haben das als eine relativ deutliche Kritik an Innenminister Seehofer empfunden. Sie auch?
Ich würde es mal so interpretieren, und müssen wir auch Frau Kramp-Karrenbauer verorten, nicht nur von ihrem Amt, ihrer Funktion her als CDU-Generalsekretärin, sondern sie ist natürlich auch eine treue Gefolgsfrau von Bundeskanzlerin und CDU-Chefin Merkel. Und ja, ich würde das als Kritik zum einen an Horst Seehofer, an der CSU als Ganzes interpretieren. Kann man auch so ein bisschen rauslesen, wenn Frau Kramp-Karrenbauer spricht von einem bitteren Ergebnis für die CSU. Das ist faktisch richtig, weil die CDU in Bayern nicht zur Wahl stand. Aber in anderen Zeiten hätte man vielleicht auch gesagt, ein bitteres Ergebnis oder ein schlechtes für die Union. Denn ansonsten wird immer betont, dass CDU und CSU zusammengehören. Also das sind schon so kleine semantische Feinheiten, aus denen aber nach meiner Interpretation diese Absetzbewegungen herauszulesen sind. Die Schuld will man bei der CDU nicht haben. Die ist eindeutig verortet bei der CSU.
Was passiert aber, wenn es in zwei Wochen ein bitteres Ergebnis für die CDU in Hessen gibt? Wird dann Frau Merkel im November zur CDU-Vorsitzende nochmal gewählt werden?
Das ist ganz schwer zu sagen. Die Chancen, denke ich, sind Stand jetzt sehr gut, dass sie wieder gewählt werden wird. Sie will Bundeskanzlerin bleiben und sie hat ja immer erklärt, dass Parteivorsitz und Bundeskanzleramt in eine Hand gehören, beziehungsweise umgekehrt, und dass das ja einer der Fehler gewesen sei, die Gerhard Schröder gemacht hat, ihr Vorgänger im Amt als Bundeskanzler. Ich glaube, dass ihre Chancen noch ganz gut sind. Es gibt viele Unterstützer, die sich da auch schon geäußert haben. Herr Günther aus Schleswig-Holstein, Günther Oettinger aus Brüssel hat sich zu Wort gemeldet. Also da sind schon einige, die sagen, Merkel muss bleiben. Aber wenn tatsächlich das Ergebnis in Hessen schlecht wird, dann wird es für Merkel eng. Dann wagen sich womöglich andere in der CDU aus der Deckung. Das hört man auch, wenn man mit CDU-Abgeordneten hier spricht.
Rudolf Erhard, eins noch ganz kurz. Wird die CSU in den nächsten Wochen Frau Merkel in Ruhe lassen?
Ich glaube, nein. Und wenn die CSU es wirklich schafft, Seehofer zu entsorgen, ich sage es einfach mal so salopp, das wiederum könnte aber Merkel stärken.
Hat man denn, Uwe Lüb, in Berlin mit diesem AfD-Ergebnis knapp zweistellig gerechnet?
Ich denke, das haben alle ziemlich realistisch eingeschätzt, dass es ein solches Ergebnis ungefähr geben würde. Da haben einige, glaube ich, auch noch mit einem besseren Abschneiden, einem höheren Ergebnis für die AfD gerechnet. Dass sie zweistellig werden würde, das haben die Umfragen schon lange gezeigt. Und es hätte schlimmer kommen können aus Sicht der anderen Parteien. Die AfD selber ist ja sehr zufrieden.
Alexander Gauland, Rudolf Erhardt, hat ja gestern gesagt, man hätte mehr gekriegt, wenn es die Freien Wähler nicht gegeben hätte. Stimmt das so?
Das kann so schon stimmen, aber bei der AfD in Bayern, was vor allem so, die AfD in Bayern hatte kein Gesicht. Das sind biedere Leute gewesen. Im Vorfeld gab es auch ziemlichen Streit um irgendwelche in den Bezirken, irgendwie Spitzenpositionen, wer da aller nach vorne darf. Und also das hat auch der gestrige Abend im Landtag gezeigt. Die zwei Spitzenleute, die da vorne dran standen, die waren eher etwas erschrocken über die vielen Kameras und Mikrofone und haben da drauf gestarrt, wie das Kaninchen auf die Schlange. Und keiner ist irgendwie verbal aus der Rolle gefallen. Also kein Gauland oder Weidel-Gequatsche. Also ganz bieder und ganz brav.
Uwe Lüb, wie schätzen Sie das ein? Also bislang galt die AfD ja als eine Partei, die ein einziges Thema hat. Kann es sein, dass innerhalb der AfD jetzt auch darüber nachgedacht und diskutiert wird, dass man sich, wenn man in diesem Parteiensystem überleben will, breiter aufstellen muss?
Also die Gedanken macht sich die AfD schon länger und sie werden ja auch regelmäßig vorgeführt. Ich erinnere an diverse Interviews und Talkshow-Auftritte, wo Alexander Gauland, der Parteichef, beispielsweise gefragt wurde zur Rentenpolitik und er dann geknickt und kleinmütig zugeben musste, da sind wir blank, wir haben noch kein Rentenkonzept. Und dann kommt immer dieses Aber, wir sind ja noch eine junge Partei und wir arbeiten dran. Ich denke in der Tat, dieser Erarbeitungsprozess in der AfD, der muss sich beschleunigen. Auf der anderen Seite, viele Wählerinnen und Wähler wählen die AfD aus Unzufriedenheit über das System, über die Politik, die die anderen regierenden Parteien machen. Und das scheint im Moment noch gut zu gehen für die AfD. Und da bekommen sie ihre Wähler nach wie vor her.
Manche Beobachter sehen die AfD auf Strecke auf dem Weg nach rechts und argumentieren auch so, dass sie sagen, ein Herr Höcke, der jetzt wieder gerade zum Spitzenkandidat für Thüringen gewählt wurde, steht genau dafür. Schadet oder nützt das dieser Partei?
Also da muss man vielleicht unterscheiden zwischen einer AfD in den neuen und in den alten Bundesländern. Und Björn Höcke ist in den neuen Bundesländern, ist jetzt Spitzenkandidat für die Landtagswahl in seinem Bundesland in Thüringen. Und ja, ich glaube schon, dass die AfD da ganz geschickt ist. Auf der anderen Seite versucht sie schon auch, sich abzugrenzen von rechts, weil sie gemerkt haben, es gibt einen gewissen Widerstand. Da sind Menschen im Land, die sagen, ich würde AfD wählen, aber eigentlich dann doch nicht, weil die sich nicht klar genug abgrenzen. Und ich fand es sehr bemerkenswert, dass Höcke in seiner Rede sich selber abgegrenzt hat und gesagt hat, wir als AfD müssen uns ganz klar abgrenzen von der NPD. Mit solchen Leuten haben wir nichts zu tun.
Sie haben, Uwe Lüb, den gestrigen Abend bei Infratest verbracht. Und welche Zahlen auch geliefert bekommen über das Ende der Volksparteien, SPD sowieso, auch CSU als Teil der Union?
Also ich würde nicht sagen, dass da solche Interpretationen vorgenommen werden von Infratest, dass das Ende der Volksparteien ist. Aber richtig ist, dass die Menschen in Deutschland und ganz offensichtlich auch in Bayern ihre Zweifel haben, dass CDU, CSU und SPD, die ja nun in den Ländern überwiegend und im Bund seit Jahrzehnten regiert haben, dass das noch die Parteien der Zukunft sind, die Probleme in den Griff bekommen.
Aber was die SPD angeht, denken Sie angesichts dieser aktuellen Zahlen jetzt auch in Bayern ein einstelliges Ergebnis? Es wird langsam, aber sicher dramatisch.
Absolut wird es dramatisch. Wir müssen ja mal festhalten, das Landtagswahlergebnis der SPD in Bayern ist das schlechteste Ergebnis, das die SPD überhaupt bei einer solchen Wahl auf Landes- oder Bundesebene jemals eingefahren hat. Und das ist ein neuer Tiefenrekord und das eben nicht in einem Land, wo möglicherweise die Konkurrenz eine andere ist, beispielsweise in Ostdeutschland. Wir wissen, dass die SPD dort insgesamt einfach strukturell schon schwächer aufgestellt ist. Nein, da ist sie immerhin noch in Sachsen-Anhalt oder in Sachsen war es auf 9,8% gekommen und jetzt hat sie sogar noch das unterboten. Man kann eigentlich bei solchen Ergebnissen nicht mehr von einer Volkspartei sprechen.
Rudolf Erhard, was Bayern angeht, was München angeht, Koalitionsverhandlungen stehen an. Mit wem wird die CSU diese Koalition, diese künftige Koalition eingehen?
Hubert Aiwanger, der die wirklich Spitzenfigur und alleinige Spitzenfigur der Freien Wähler, ist ja gestern schon mit Anlauf ins Bett der CSU gesprungen. Wir machen eine Koalition. Söder hat auch gesagt, die bürgerliche Koalition präferieren. Wir werden zwar mit den anderen Parteien reden, so wird es kommen. Dann gibt es hier in Bayern relativ wenig Aufregung, dass die Forderungen, die Freien Wähler an die CSU stellen, die kann die CSU leicht befriedigen.
Ist das ein Modell für die Zukunft?
Nein, die CSU wird versuchen, die Freien Wähler zu erdrücken in den nächsten 5 Jahren, damit die wieder nach unten gehen. Ob das aufgehen wird, ist eine andere Frage.
Dann, Uwe Lüb, gibt's in knapp 2 Wochen die Wahl in Hessen und dann werden bei den großen Parteien vor allem auch die Karten nochmal neu gemischt. Was denken Sie?
Also ob die Karten im Ergebnis wirklich neu gemischt werden, müssen wir abwarten. Aber ich glaube, man muss kein Prophet sein, um voraussagen zu können, dass dann Diskussionen sich bahnbrechen werden in den großen Parteien CDU und SPD. Die CDU hat ja abgeschnitten vor 5 Jahren bei der Landtagswahl in Hessen mit über 38% und wahrscheinlich, so sagen es im Moment die Umfrageinstitute, rutscht die CDU unter 30% und die SPD verliert ebenso stark, ausgehend von allerdings einem etwas niedrigeren Wert. Sie lag bei 30% rund und kommt jetzt vielleicht noch auf 23, 24. Also da werden mit Sicherheit ausgehend von dann 2 verlorenen Landtagswahlen für die Unionspartei, für die Sozialdemokratie, werden nach der Hessenwahl Diskussionen in Berlin anfangen. Aufnehmen.
Wir werden sehen, wie es kommt. In jedem Fall bleibt es spannend. Ihnen beiden vielen Dank. Das war es in Leute heute Vormittag zur Wahl in Bayern mit Uwe Lüb und mit Rudolf Erhard.
Eins gehört.